Schuss vorm Buch.
Drei Sonnen und der Killerbot.
Hallo zusammen zu einer neuen und sehr zukunftsträchtigen Folge von Schuss vorm Buch. Heute nehmen wir euch mit in die Welten des Science Fiction, kann man sagen, oder?
Ja, wir tauchen ab oder schießen uns selbst in andere Galaxien.
Wir schießen uns in andere Galaxien und wir haben extra für euch heute, noch einen Schnellkurs in Chinesisch gemacht. Und ich werde jetzt versuchen, den Autor, um dessen Buch es mir heute geht oder um dessen Trilogie es mir heute geht, korrekt auszusprechen. Liu Cixin. Klang das Chinesisch für dich?
Nee, das klang nach Nummer 9, wenn ich ehrlich bin.
Liu Cixin. Schreibt sich Liu Cixin.
Okay, klingt kompliziert. Und was sagt Google Translator? Oder kann es nicht mehr ein Profi für uns aussprechen?
Wir können das einmal hier von... ich weiß nicht, es gibt ja für alles irgendwas im Netz. Und hier hat ein Engländer hat einen Podcast, einen YouTube-Channel gemacht, wo er Sachen vorliest, wie sie richtig ausgesprochen werden. Ich hoffe, man hört das jetzt. Achtung.
Aber das ist ein Engländer und kein Chinese.
Fiction writer Liu Cixin. Liu Cixin.
Er probiert es auch mehrfach.
Liu Cixin. Sir Chin klingt wie Sir Chin. Sir Jin. Wahrscheinlich ist ja. Das die chinesische Übersetzung für Ludwig Sir Jin.
Ja.
Okay, also jetzt können wir es uns alle merken. Und der hat geschrieben.
Der Meister des Jin.
Der hat geschrieben, in der deutschen Übersetzung heißt es Die drei Sonnen und ist verfilmt worden von Netflix als The Three Body Problem. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe nicht so große Ausspracheprobleme, wobei man kann immer alles falsch aussprechen. Ich habe dabei Martha Wells, Tagebuch eines Killerbots.
Alright. Dann fange ich jetzt erstmal mit einer Frage an dich an. Bist du vertraut mit dem Dreikörperproblem?
Ich muss ja gestehen, vertraut war ich nicht mit dem Dreikörperproblem und ich habe Physik auch schon sehr, sehr, sehr früh, also nein, ich habe mit Physik eine ganz schlechte Erfahrung gemacht.
Nur eine?
Ja, insgesamt eigentlich. Ja. Ich habe mich damals in der Schule für den naturwissenschaftlichen Zug entschieden, aber das war eher so eine Empfehlung meiner Eltern. Ja, okay, Latein, das brauchst du eh nicht. Machst du halt irgendwie unsprachlich, wäre mit Latein gewesen, also naturwissenschaftlich, nicht wissend, dass ich in der 11. Klasse Physik als Hauptfach bekomme. Und das war dann ziemlich kacke. Weil, es war, glaube ich, meine schlechteste Note ever. Ich war froh, als ich es abwählen konnte. Deswegen, ich bin da, glaube ich, so ein Komplettverweigerer. Lag aber hauptsächlich an dem Lehrer, weil mein Einstieg mit Physik war schon, wir waren nur zwei Mädels im Physikkurs und meine Freundin damals, die war richtig gut in Physik und der Typ war ein totaler Frauenhasser. Der Physiklehrer. Und dann kam er immer an, hat einen am Anfang der Stunde abgefragt, weißt du, es war noch so, der Physiksaal war so nach unten getreppt und
also
es war ein
Hörsaal.
Ja, klassischer Mini-Hörsaal quasi und es gab zwei Opfer. Das war Daniel, dessen Vater Rallye-Lehrer war und er ist heute katholischer Pfarrer und ich. Wir waren die zwei, die nicht ins System gepasst haben, weil ich war eine Frau und ich habe eben keine Eins gehabt. Und diese Freundin, da hat dann und dann hat der hat es ernsthaft getrieben, heute würde wahrscheinlich jeder das filmen und es gäbe einen mega Shitstorm, hat ja ernsthaft eine Klassenarbeit hochgehalten und hat drauf und hat dann gesagt, und damit sie sehen, dass ich nicht frauenfeindlich oder frauenverachtend bin, hier eine weibliche Eins.
Alter.
Und ich dachte mir so, und ich glaube, deswegen habe ich so in Bezug auf Physik so eine Komplettverweigererhaltung, weil ich dachte, der hat auch immer gesagt, Physik kann man nicht lernen, Physik muss man verstehen. Und ich dachte mir, ich bin verloren. Das Komische war, ich war in Mathe immer gut. Eigentlich hätte ich da Bezüge herstellen können, aber es war so, wenn du quasi schon direkt blockiert bist, weil du denkst, oh mein Gott, ich verstehe das nicht.
Ich habe ja Physik studiert.
Crazy.
Ja, als Nebenfach. Und das Interessante ist, ich habe Physik, es geht mir genauso wie du. Ich habe in der Schule nichts von Physik verstanden. Mathe war ich genauso eine Nulpe, habe das mir nachher alles selber drauf geschafft, weil das Interessante ist, solange dir keiner erklärt, was du damit machen sollst, finde ich, warum sollst du Ableitungen lernen und Integrale lernen, wenn du überhaupt gar keine Anwendung dafür hast?
Ja, aber weißt du, ich dachte mir auch so, man lernt noch nicht mal, wie man eine Lampe anschließt. Das wäre ja was, was man brauchen könnte.
Ja, Strom erklären und so weiter. Kommen wir zurück und ich finde so Sätze, das finde ich ja immer toll, wenn Dinge erklärt werden. Also das Drei-Körper-Problem, um das es hier geht, wird bei
Wiki... Ihr müsst keine Angst haben. Es wird weder mega Science-Fiction, noch wird es physiklastig.
Ich finde es herrlich, wenn...
Sind zwei tolle Bücher.
Wenn man Erklärungen schon nicht versteht. Also das Drei-Körper-Problem, der Himmelsmechanik, bla bla bla. Und um quantitative Resultate zu erlangen, so Wikipedia, muss es im allgemeinen Fall bislang numerisch gelöst werden.
Ah.
Was uns jetzt schon mal sehr viel weiterbringt. Aber wir nähern uns dem Drei-Körper-Problem erstmal mit dem Zwei-Körper-Problem. Das ist durch die Keplerschen Gesetze analytisch lösbar. Dagegen sind die Integrale im Fall von mehr als zwei Himmelskörpern nicht mehr algebraisch integrierbar. Also nicht mehr mit elementaren Funktionen darstellbar. Jetzt wissen wir doch alle, worum es geht.
Und wolltest du uns das ganz einfach erklären? Oder,
also ich fasse es
geht's
mal...
Geht es in die falsche Dimension? Geht es in die falsche
Dimension? Komplett falsche Dimension. Nee, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es geht eigentlich darum, und das ist wichtig in meinem Roman, dass wenn du zwei Körper hast, also wie zum Beispiel nehmen wir die Sonne und die Erde, dann ist das sehr einfach zu berechnen. Also natürlich für Astronomen, Astrologen, Esoteriker, Mathematiker,
Teetrinker
oder Liu Cixin, auch gut zu berechnen, weil das relativ klar ist. Du hast eine Sonne, die hat eine Masse, du hast eine Erde, die hat eine Masse und die Erde bewegt sich um die Sonne in einer ganz bestimmten Bahn, die variiert ein bisschen, aber das kann man berechnen. Also wir fliegen ja nicht mal hierhin, mal dahin, sondern dadurch die Jahreszeiten und so weiter. Wenn jetzt aber ein dritter Körper dazu käme, der jetzt eine ähnlich große Masse, also wenn die drei Körper eine ähnlich große Masse ungefähr haben, wird es chaotisch. Also wenn ein Körper sehr, sehr klein ist, wie der Mond jetzt zum Beispiel, spielt er nicht so eine große Rolle, dann kann man es berechnen. Aber wenn jetzt Erde, Sonne und Mond ungefähr gleich groß werden oder halt nicht so Riesenunterschiede werden, dann wird das ein chaotisches System, was man nicht mehr berechnen kann.
Das heißt, dann bewegen die sich nicht mehr in berechenbaren Bahnen, sondern
völlig chaotisch.
Je nachdem, wie sie sich gerade begegnen und anziehen, wird's.
Genau.
Ja.
Und das ist jetzt mache ich den geschickten Schwenk zu meinem Roman von Cixin, dass die drei Sonnen sind das Problem des Heimatplaneten der Außerirdischen, um die es in dem Roman geht. Nämlich diese Außerirdischen, nach diesen drei Sonnen Trisolaria genannt, haben dieses Problem. Und da drei Sonnen um ihren Planeten kreisen und das halt nicht berechenbar ist, sind die entweder mal alle sehr weit weg oder eine ist gerade da, dann haben sie eine sogenannte stabile Zeit. Oder wenn halt die in einer komischen Kongruenz stehen, haben sie ein chaotisches Zeitalter, weil es dann entweder eiskalt ist, weil die ganz weit weg sind, oder super heiß, weil eine oder alle viel zu nah sind.
Also so ein bisschen überspitzter Klimawandel quasi.
Klimawandel hoch 20. Und zwar kann sich das täglich ändern. Also je nachdem, in welchem Verhältnis diese Sonnen zueinander stehen.
Ja klar, ich meine, wir haben auch Tag, Nacht und wenn du dann noch...
Von den Sonnen wäre, also das muss man sich, ich fand diese Vorstellung immer so krass, wenn der gesamte Horizont Sonne ist. Also wenn wir Sonne, dann ist das ja so ein kleiner Punkt. Und wenn du jetzt aber vorstellst, der ganze Horizont ist eine Sonne, die allmählich aufgeht, kannst du dir vorstellen, wie heiß das wird. Und diese Trisolaria, die haben jetzt das Problem, dass sie damit halt nicht klarkommen und dass sie das nicht berechnen können. Die könnten ja sagen, okay, wir wissen jetzt, die nächsten 5 Jahre sind super heiß, dann verstecken wir uns und die nächsten 10 Jahre sind wieder normal, dann entwickeln wir uns wieder. Und um das zu berechnen, haben die ein Spiel entwickelt, wo sie die größten Geister der Erde, also die größten Physiker, Chemiker und so weiter auf der Erde, in dieses Spiel reinholen, die dieses Problem lösen sollen. Und so fängt das Ganze an.
Jetzt habe ich ja auch, ich habe jetzt ein bisschen Verständnis und leider auch schon ein bisschen Vorwissen, weil ich die Netflix-Serie gesehen habe. Und ich muss ja gestehen, ich bin mega großer, ich schaue Science-Fiction extrem gern. Das hatten wir ja schon mal in der Marsianer-Folge.
Ja.
Dass quasi egal, welcher Science-Fiction rauskommt und alle Klassiker gesehen haben, aber lesen jetzt so ein bisschen. Ich glaube, ich bin auch meistens zurückgeschreckt vor der Dicke der Bücher, vor der Seitenanzahl. Und ich muss sagen, ihr mit Martha Wells, Tagebuch eines Killerbots, wo ich schon dachte so, ist der Titel so ganz meins? Ist das nicht viel zu brutal für mich, kleines Wesen? mit 570 Seiten. Respekt, aber ich fand's super.
Das Brutale bei Liu Cixin, bis zum Ende der Folge habe ich das astrein drauf, mit Hochmandarin.
Ah.
Ja. Ist das die Bücher, das sind, also die drei Sonnen sind der erste Band, mit 560 Seiten etwa der kleinste. Band 2, Der dunkle Wald, hat 860 Seiten.
Wow.
Und der dritte Band, der steht noch im Regal, deswegen habe ich den Titel gerade nicht parat, der hat über 1000 Seiten. Also das ist schon
aber man muss sagen, du bist Holz. Einfach wirklich krass abhängig davon.
Es ist wirklich, kommen wir direkt mal, also genau. Was
die Hard Facts.
Kommen wir zu den Hard Facts. Also die Story ist halt, wie gesagt, diese Trisolaria, die über vier Lichtjahre von uns entfernt sind, also sehr, sehr weit weg, wollen jetzt sie suchen eine neue Welt, auf der sie leben können, weil auf ihrer Welt durch diese Jahreszeiten, die dauernd irgendwie nicht funktionieren und die können sich austrocknen. Das ist ein ganz geiler Gimmick, was ich auch sehr schön umgesetzt finde in der Netflix-Serie. Also wenn die wissen, die nächsten 10 oder 100 oder 5000 Jahre werden scheiße, dann können die sich dehydrieren, also entwässern sich komplett, dann kann man die wie Pergament zusammenrollen, dann werden die in so Häusern, in so Türmen, in Steintürmen gestapelt. Und wenn dann wieder ein stabiles Zeitalter ist, dann werden die wieder alle ins Wasser geschmissen und dann hydrieren die wieder und dann leben die wieder.
Ah, wie diese kleinen Fische.
Genau, ja.
Tollquappen, keine Ahnung, Urzeittierchen, sowas.
Yps.
Yps, genau.
Also man muss sich die Trisolaria wie die Urzeittierchen im Yps vorstellen. Das ist ein guter Vergleich, ja. So, und jetzt suchen die halt eine neue Welt, auf der das nicht mehr so ist und haben jetzt dann, weil eine chinesische Forscherin in den 60er Jahren die versucht haben, Kontakt zu Aliens aufzunehmen, haben die entdeckt und haben der geantwortet. Und am Anfang hat noch ein friedliebender Trisolarier denen gesagt, sie sollen bitte keinen Kontakt mit ihnen aufnehmen, weil sie die Welt zerstören wollen, beziehungsweise die Menschheit vernichten, um den Planeten einzunehmen. So, das ist schiefgegangen, die haben geantwortet und jetzt sind, und das ist so diese drohende Kulisse in dem ganzen Buch, und die ist halt echt krass, die fliegen halt los mit ihrer Flotte. Die brauchen aber 450 Jahre, um von ihrem Planetensystem zu uns zu gelangen. Das heißt, die Menschheit hat jetzt 450 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, auf diesen Krieg, der dann halt in 450 Jahren stattfindet. Und das miese, gemeine ist jetzt, und da sind wir wieder bei einem anderen physikalischen Problem, dass die Menschheit weiß jetzt, also ich verrate jetzt auch nicht zu viel, die Menschheit weiß das jetzt und die bereiten sich jetzt vor.
Gibt's noch 1000 Seiten.
Ja. Und es ist übrigens tatsächlich ganz viel in der Netflix-Serie, gibt es in dem Buch gar nicht.
Nee, jetzt mach erstmal die Story erst mal
die
und dann.
Story, so, ist auch kurz dann erzählt. Die fliegen also los. Die Menschheit hätte ja jetzt genug Zeit, sich vorzubereiten. 450 Jahre. Wir sind ja sehr schnell in der Entwicklung. Na, wenn man überlegt, wie schnell wir vom Computer zum Quantencomputer, bla bla bla. Das wissen die Trisolaria aber und wollen das jetzt verhindern. Und deswegen schicken die sogenannte Sophonen auf die Erde, die halt, und jetzt wird es wieder sehr physikalisch. Das sind elfdimensionale Konstruktionen, die aber im dreidimensionalen Raum, also in unserer Welt, nur so groß wie ein Proton sind. Also unfassbar klein und dadurch mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde geschossen werden können. Das heißt, die sind schon hier. Und durch Quantenverschränkung.
Also quasi so Mini-Partikelchen, die hier so rum.
So kleiner
hängen.
Als super mini, mini,
ja,
mini.
Also die Erbsen?
Mini, 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 mini Erbsen. Und die sind aber mit Quanten verschränkt mit einem Partner in Trisolarien, wenn wir es mal so nennen. Das heißt, was die Sophonen hier auf der Erde erfahren, erfahren auch die Trisolarier.
Ah.
Und zwar in Echtzeit. Deswegen können die auch mit ein paar Menschen kommunizieren, was sie dann auch machen. Aber das Schlimmste daran ist, und das finde ich in der Serie wieder schön umgesetzt, die können die Menschen beeinflussen. Und ihre Aufgabe, und das finde ich in der Serie, deswegen verrate ich es jetzt nicht, sonst ist der Spaß weg, wenn man die Serie gucken will. Die haben eine Aufgabe hier auf der Erde. Und das ist richtig fies. Und da kommt ganz viel Spannung her, weil man auf der einen Seite versucht, die Erde sich vorzubereiten und wie die das macht. Und auf der anderen Seite kommen diese Trisolarier immer näher. Und diese Beobachtung finde ich immer so toll, wenn die schicken dann Hubble 3, Hubble 4 ins Weltall, um halt die zu beobachten. Die können es aber nur, weil die ja so weit weg sind, aufgrund von Einflüssen, die in irgendwelchen Nebeln haben. Also quasi so eine Art Bremsspur, die dann sehen können. Oder so ein Kondensstreifen quasi im All, wo die dann sehen können, boah, das sind 1000 Schiffe. Die ersten fliegen mit so und so viel Prozent der Lichtgeschwindigkeit.
Das heißt,
und so.
So quasi die Aliens wissen mega Bescheid, 1:1. Und die Menschen sind so, lesen in Kondensstreifen.
Genau, die sehen, ja, also ganz fies. Und das zweite Gemeine ist noch, oder beziehungsweise das Gemeine, das Spannende daran ist, und da bin ich jetzt im zweiten Teil, im zweiten Buch, das geht viel, die haben dann das Einzige, was die Sophon nicht lesen können.
Ganz kurz, ist das Buch 1 abgeschlossen oder baut Buch 2 drauf auf?
Boah, ich glaube, du verstehst Buch 2 nicht, wenn du Buch 1 nicht gelesen hast.
Okay.
Aber du kannst Buch 1 lesen und musst nicht
2 und 3 lesen.
Das endet sehr schön. Das ist wirklich sehr gut abgeschlossen. Und entweder willst du jetzt wissen, was jetzt ist, weil das Ende von Buch 1, da weißt du nur, die sind unterwegs. Diese Sophonen sind auf der Erde und beobachten alles. Und die Menschheit hat eine Lösung gefunden. Und diese Lösung finde ich sehr witzig. Und da frage ich, jetzt kommt meine Frage an dich. Wenn jetzt käme jemand zu dir und sagt so, hier, Frau Knebel, Sie haben ja immer so gut in Physik aufgepasst.
Oh mein Gott.
Und Sie haben einen tollen Buchpodcast und außerdem haben Sie eh von allem Ahnung. Wir hätten da eine Idee. Sie müssen eine Lösung finden in den nächsten 450 Jahren, wie wir diese Raumschiffe besiegen können, wie wir die Trisolaria besiegen können. Ihnen stehen alle Mittel der Welt zur Verfügung. Sie müssen sich von niemandem rechtfertigen. Sie müssen auch niemandem erzählen, was Sie da machen, was Ihr Plan ist. Das Einzige, gibt nur zwei Bedingungen. Sie dürfen nichts aufschreiben.
Das ich wäre verloren.
Alles in deinem Kopf stattfinden, weil die Sophonen da nicht reinkommen. Die können deine Gedanken nicht lesen. Hm. Und das Zweite ist, es gibt einen Rat, vor dem musst du dich rechtfertigen, wenn die Kosten zu hoch werden. Ansonsten kannst du sagen, so, ich brauche jetzt eine Armee, die, keine Ahnung, in der Eifel jetzt alle Bäume ausreißt. Und du musst das niemandem erklären. Würdest du das machen?
Nein.
Und das Miese ist, wäre jetzt schon egal, weil das könnte ja schon dazugehören. Weil du schon zum sogenannten Wandschauer, also Wand, nicht Schauer im Sinne von Regen, sondern von Wand angucken. Du bist jetzt ein Wandschauer, du guckst vor die Wand.
Ach, also ich glaube, dafür wäre meine Gedächtnisleistung einfach so ein bisschen zu beschränkt.
Aber du könntest machen, was du wolltest. Du könntest auch sagen.
Ja, das könnte ich schon, aber ich meine, das Schlimme ist ja so, wenn ich dann so eine Riesenstrategie entwickeln wollen würde, ich bin ein sehr visueller Mensch, ich müsste mir da was aufzeichnen und schon wüssten sie es. Ja, das, also das würde ja nicht gehen.
Aber das Lustige, du könntest doch einfach sagen, so, was ich für meinen Plan brauche, ist eine große Villa mit Swimmingpool, einen immer gefüllten Kühlschrank und eine tolle Aussicht.
Ja, aber wenn ich diese Challenge schon gegeben habe, ich glaube, da wäre ich so ein Terrier. Ich würde mich da reinhängen.
Du würdest es machen, okay. Ja.
Also ich meine, ich könnte jetzt kein tolles Leben haben, wenn ich jetzt wüsste, in 450 Jahren fährt alles vor die Wand. Ungefähr so, wie es ja mit der Klimakrise ist. Wo ich mir auch denke, so, eigentlich haben wir ja das Ziel, dass es zu erreichen gilt und irgendwie.
Jetzt stell dir vor, das wäre.
Plant jeder seinen Pool.
Das ist es doch. Stell dir vor, jetzt würde Frau Merkel gibt es nicht mehr. Jetzt würde Herr. Wir haben einen Bundeskanzler, ne? Ich weiß gar nicht, wie der. Scholz? War der da? Der käme jetzt zu dir und würde sagen, Frau Knebel, Sie waren ja immer so gut in Physik. Überlegen Sie sich was, Sie haben 300 Jahre Zeit, sich was gegen die Klimakrise zu überlegen. Und wenn du jetzt sagst, und das fand ich auch so nett, du willst erst in 100 Jahren wieder aufwachen, weil du glaubst, dass die Technik, die du brauchst, erst in 100 Jahren, kannst du dich in Kälteschlaf versetzen lassen.
Gruselig.
Würdest du es dann machen? Und du könntest alles machen. Du könntest jetzt sagen, nee, so alle Autos verbieten.
Ich glaube, ich habe auch so ein, ich will jetzt nicht sagen, eine autistische Veranlagung, aber ich mag. Ich weiß nicht, ob ich mich dann direkt in einem neuen Setting zurechtfinden würde. Also, wenn zu viel fremd ist, weiß ich nicht, ob ich mich da reinstürze und sage, ja, oh geil, hab sofort verstanden, will alles wissen, sondern.
Aber das wirklich Lustige ist, dass die ernennen 4 von diesen Wandschauern.
Und einer macht es, oder was?
Einer ist genau wie du. Der rennt sofort los, ich will es nicht. Und aber das Problem ist, dadurch, dass er ernannt worden ist, er kann nicht raus, weil ja alle schon glauben, das gehört zum Plan, dass er das leugnet.
Krass.
Also, und das ist genau, der macht genau dasselbe, was du gerade machst, was ich wahrscheinlich auch machen würde. So, ey, lass mich mit dem Zeitschrift in Ruhe, ich will das nicht. Viel zu viel Verantwortung und alles. Und dann macht er halt genau das. Der lässt sich dann ein Haus bauen und zieht sich dann total zurück in so ein totales Paradies mit einer Frau. Aber was dann passiert, wie es dann weitergeht.
Willst du nicht spoilern?
Will ich nicht spoilern, weil es ist einfach alles zu spannend, weil es gibt nämlich auch von Wandschauern gibt es auch jeweils, wird immer von der Gegenseite, von den Trisolarien, ein Wandbrecher ernannt, der dafür zuständig ist, den Plan rauszufinden. ohne, also kann, Gedanken lesen kann keiner, das geht nicht, aber durch Analyse, durch genaue Beobachtung, das heißt, irgendjemand auf dieser Welt, von dem du nicht weißt, wer es ist, ist die ganze Zeit damit beschäftigt, rauszufinden, was dein Plan ist. Also es ist
aber ist das jetzt Hammer. Doch nicht so ein Hammer. Ist aber nicht so ein Verschwörungstheorien.
Kommt ein bisschen mit rein, weil sich natürlich Teile der Menschheit mit den Trisolariern verbünden. Weil sie denken, ja super, lass doch alle anderen Menschen weg und wir sind dann mit denen nur noch hier und tolle Technik und so und keine Ahnung. Aber was ich am allerinteressantesten fand und das hat mich so fasziniert, sonst hätte ich glaube ich den zweiten Band auch nicht gelesen oder angefangen und freue mich jetzt schon, wie es weitergeht. Es ist total gut geschrieben. Es ist echt keine Sekunde langweilig. Also es ist jetzt nicht so, es klingt ja so ein bisschen so, als müsste man sich da ellenlang technischen Ausführungen oder so. Überhaupt nicht. Ist die ganze Zeit spannend. Das einzig echte Problem, und das wird dir dieses Buch, glaube ich, noch schwieriger machen als mir, die Namen. Ich kann mir eh schon keine Namen merken.
Das hasse ich ja so. Ich habe in der Zwischenzeit habe ich so das Gefühl, ich bin bei Serien verloren oder bei Filmen verloren, wenn dann immer so. Ja, keine Ahnung.
Gerald war gestern da und hat gesagt, dass Mary es getan hat. Wer ist Gerald?
Und wer ist Mary?
Und was er getan hat, ist eigentlich schon egal. Aber es ist echt schwierig und ich habe auch schon wirklich ein Namenproblem. Aber wenn das alles chinesische Namen sind, du kommst irgendwann nicht mehr mit.
Sir Jin.
Ja, Sir Jin kannst du dir noch merken. Und wenn Leute dauernd auftauchen, Luo Wang oder Dao Shi, okay, den habe ich irgendwann drin. Aber dann kommt wieder ein Wang Hang und denkst dir, was ist das jetzt?
Aber das finde ich, ziemlich krass und das finde ich auch die große Kunst. Eigentlich muss der Autor, die Autorin, die Personen so beschreiben, dass du zumindest ein Bild hast. Also, dass der Name irgendwann zu einer Person wird, weil ich habe hier auch
Aber es ist ganz kurz noch dazu, es ist wirklich schwierig, weil du weil das ja für uns keine gängigen Namen sind. Also so Sachen wie Shao oder Shao oder Xing, ich weiß ja noch nicht mal, wie die ausgesprochen werden. Und dann hast du nur die Buchstaben und dann musst du dir dazu das merken. Und das ist der größte Unterschied auch zu Netflix-Serie. Es spielt ausschließlich Chinesen, die da mitspielen. Also diese ganze Auslagerung auf das Weltweite, die findet zwar schon ein bisschen statt, weil es einen Weltrat gibt natürlich, aber das meiste bleibt die meisten Protagonisten sind Chinesen. Und dann ist es halt echt mega schwer, die irgendwann auseinanderzuhalten, weil natürlich gibt es viele Randfiguren, die sind vorne aufgelistet, aber du merkst ja nicht jeden General, der
Kommissar Schneider hat alles erklärt.
Ja. Kommissar Dao Shawong kommt dann und dann ist aber in der nächsten Seite ist es der Admiral Wang Wao und wer war jetzt nochmal wer? Und dann sind die Teile dann auch noch miteinander verwandt oder verheiratet oder sind Kinder von und das Gemeine ist dann noch, da bin ich dann jetzt im zweiten Teil wirklich, da ist echt schwierig zu folgen, die Jahressprünge werden immer größer, weil der muss ja, die 450 Jahre müssen ja irgendwann rum sein.
Ja.
Und am Anfang war es halt, der erste Band spielt quasi komplett in einer Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Netflix-Serie, die spielt ja quasi
in ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Ja. So, und das ist auch im ersten Band so. Aber ab dem zweiten Band ist der erste Sprung ist noch 2 Jahre, dann 8 Jahre, dann 12 Jahre, dann 140 Jahre.
Wow.
Und dann wachen halt ein paar Leute wieder auf, die dann denkst du, wer war das denn jetzt nochmal?
Also ich stelle es mir halt schwierig vor. Man muss es ja dann, also gut ist es ja, wenn es sich so einsaugt, sprich wenn du diese 1000 Seiten halt in einer Woche oder in 2 durchreißt, weil du dann dran bleibst. Aber ich stelle es mir halt für mich schwer vor, gut, ich lese eh nie am Nachttisch, ich lese immer am Wochenende und dann relativ kompakt. Ich könnte mir das nicht vorstellen, das in Etappen zu machen, weil da hätte ich ja die Hälfte schon wieder vergessen.
Also toll ist aber auch, was ich bis jetzt sehr gut finde, ist, dass diese Trisolarier überhaupt nicht auftauchen, also direkt, außer in diesem Spiel. Ja. Was ja auch in Netflix da auch mega
aber umgesetzt haben aber ist. Noch, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, weil ich habe ja die Serie gesehen. Serie, Buch. Erst Buch lesen, dann Serie gucken. Lohnt sich beides? Was sind die Unterschiede?
Also es lohnt sich beides, definitiv. Ich habe erst Serie und dann Buch. Also ich habe aufgrund der tollen Serie dann das Buch gelesen und finde das Buch viel besser. Aber die Serie ist schon sehr, sehr gut gemacht, aber sie hält sich halt nicht sehr. Die Grundstory ist dieselbe, klar, aber sie hält sich in vielen Punkten nicht ans Original. Aber viele Dinge aus dem Buch, also gerade diese Spielsequenzen, die haben ja immer so einen goldenen Helm auf, wenn die in diese Spielwelt rein, die sind halt, finde ich, mega geil umgesetzt in der Serie.
Ja, also das fand ich, ja, also das fand ich auch ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also diese vom Setting her, dass da quasi 5 Freunde sind oder wie viele es auch waren oder 4 Studienkollegen und dann hat halt einer, bekommt so eine Spieleinladung, man weiß nicht woher, also man weiß eigentlich gar nichts, außer dass die einen goldenen Helm haben und dann völlig abtauchen in einem Art Virtual Reality Spiel und in dem Spiel versuchen die Welt zu retten. Ja. Oder nicht die Welt, sondern die Trisolarier dann in dem Fall.
Ja, wobei,
und das aber nicht wissen.
Ja. Genau, wobei aber die ganze Story mit den 5 Freunden gibt es im Buch nicht.
Ah.
Also das ist so ganz klassisch. Erstmal finde ich dieses typische Netflix-Team.
Divers aufgestellt.
Divers aufgestellt und es ist halt keine Liebesgeschichte im Buch. Also bis auf eine einzige, die auch im Film ist. Aber das ist ja, das ist auch eher so eine Zweckehe und keine echte Liebe. Und diese Liebesgeschichten, die bei Netflix, das ist halt, glaube ich, so komplett dem Kommerz geschuldet. Das braucht man halt, damit diese Serie vielleicht funktioniert. Und ja, also das lustigerweise fehlt es im Buch einem überhaupt nicht. Also diese Stringenz, die Hauptfigur, die sie übernommen haben, ist dieser Kommissar. Und der ist auch wirklich super besetzt in der Serie. Genauso ist es, so stellt man sich den auch vor, so ein knautschiger, so ein erstmal eine rauchen und dann gehen wir. So ist der halt auch. Aber der ist halt die ganze Zeit dabei. Lässt sich, glaube ich, auch irgendwann in Kryptoschlaf versetzen, weil er irgendwie krank ist und ich weiß gar nicht, ob der schon wieder aufgetaut ist. Aber
Details.
Also Serie super, Buch noch besser. Und viele Dinge aus der Serie gibt es im Buch nicht. Aber es sind viele Sachen, also es ist jetzt nicht so, dass es komplett anders ist. Also ich kann nur beides total empfehlen. Und die Reihenfolge ist, glaube ich, relativ wurscht. Die haben sich natürlich, das fand ich ganz spannend, die in der Serie haben sie sich extrem auf das Spiel gestürzt, weil das natürlich mit Effekten mega zu verfilmen ist. Das Spiel ist im Buch überhaupt nicht so wichtig.
Aber ich glaube, ich habe jetzt das Buch nicht gelesen, aber ich glaube, das hätte ich auch so gemacht, weil allein
total
diese Effekte, das Eintauchen in diese unterschiedlichen anderen Welten und dann immer so dieses Ungewisse, das ist natürlich stark.
Ja, aber das spielt gar nicht so eine große Rolle und der Kontakt, der in der Serie auch ganz viel Raum einnimmt mit diesen Trisolariern, ist im Buch auch gar nicht so wichtig.
Hm.
Also es geht halt vielmehr darum, was kann man machen, wenn man was kann die Menschheit machen, wenn man dieser Gefahr ausgesetzt ist, die ja, und das ist ja so gemein, also das erleben wir ja gerade mit der Klimakrise ähnlich, wenn das so, ja Gott, ey, in 450 Jahren ist mir noch wurscht, ne, habe ich ja nichts mehr mit zu tun.
Ja.
Und noch nicht mal meine Urenkel, also kein Mensch, den ich kenne, wird damit was zu tun haben. Und dann, und das ist auch ganz spannend, die Leute dazu zu bewegen, also gerade die Armeen, das ist am Anfang das Problem so, wie motivierst du Soldaten, sich vorzubereiten auf eine Schlacht in 450 Jahren, an der sie gar nicht teilnehmen? Da kannst du ja auch direkt sagen, ja, machen wir einen Laden zu und fangen in 400 Jahren wieder an. Also das ist so.
Ja, aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen das Mindset, das wir heute haben, dass eben alles, was wir quasi jetzt anfangen, auch direkt umgesetzt werden muss, kann. Überleg halt mal, wie es noch vor 500 Jahren war, wenn die angefangen haben, den Kölner Dom zu bauen.
Stimmt.
Hat das auch keiner erlebt, wie es fertig ist. Dann siehst du vielleicht ein bisschen, was passiert. Du bist Teil einer großen, du musst halt da, glaube ich, in eine Art, weiß ich nicht, Narrativ aufbauen, du bist Teil von dem ganzen Kampf und dann machst du vielleicht auch mit, obwohl du das Ende nicht erleben wirst. Und das gab es schon auch und ich glaube, das ist jetzt halt alles so sehr zusammengeschränkt.
Da haben sie übrigens auch eine ganz lustige Lösung gefunden, die verrate ich natürlich jetzt auch nicht. Und bei der Lösung, also wie sie jetzt gegen dieses Problem anarbeiten, haben sie eine ganz geile Lösung gefunden und als der Typ, der die Lösung gefunden hat, 100 Jahre später wieder aufgetaut wird, erfährt er, dass das total in die Hose gegangen ist.
Ah.
Das finde ich auch ganz nett, so dass man halt irgendwie, du siehst dann 150 Jahre später,
ja,
was aus deiner Idee geworden ist. Und der eine hat dann, das kann ich glaube ich noch verraten, dann kommen wir auch zum Killerbot, aber das fand ich so nett, der hat dann irgendwie die Idee gehabt, so bevor er sich hat in den Kryptoschlaf versetzen lassen, war seine große Idee, er will einen anderen Planeten verfluchen. Damit dieser Planet sich quasi so todessternmäßig gegen die Flotte der Trisolarier, wenn sie denn dann in unser Sonnensystem kommen, also noch weit vor unserem Sonnensystem, hat er irgendeinen Stern verflucht und der soll dann dafür sorgen, dass die dahin fliegen und dann sterben. Das war so seine Lösung und dann hat er gesagt, jetzt gehe ich in Kryptoschlaf, weck mich in 100 Jahren.
Abracadabra oder was?
Ja, ganz genau so. Das Lustige ist, als sie ihn dann aufgeweckt haben, wollte er dann wissen, was aus dem Fluch geworden ist. So. Und dann alle so, Okay, also das zu Sergin, Leo Sergin und den drei Sonnen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Killerbot uns tagebuchmäßig zu erzählen hat.
Also das Witzige finde ich, dieses Buch habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, mal zu Weihnachten geschenkt gekriegt und dachte so, wow, es ist so fett, ich habe noch nie so ein dickes Buch gelesen. Dann kam die Ansage, ja, kannst auch nur Buch 1 lesen. Und ich so, wie Buch 1? Also in diesem Buch, in diesen 580 Seiten, sind quasi 4 Bücher oder 4 Teile. Und die Ansage, du kannst auch nur Buch 1 lesen, ist so ähnlich, wie ich es mir jetzt bei dir vorstelle.
Teil nur, dass mein Buch 1 schon 580 Seiten
hat. Ja, aber wenn man Buch Nummer 1 liest, quasi bis, weiß ich nicht, Seite 150, wird man es ja wohl schaffen, dann hat man wirklich eigentlich auch eine komplett abgeschlossene Geschichte. Und danach kann man entscheiden, man liest weiter oder nicht. Deswegen nicht abschrecken lassen, so wie ich, 2 Jahre lang von der Dicke des Buches, weil ich muss auch sagen, es hat mich auch ziemlich eingesaugt. Und okay, ich finde, war jetzt per se, dachte ich auch so, Tagebuch eines Killerbots kann ja was sein, aber ich würde jetzt gerne mal, was ich eigentlich nie mache, den Klappentext vorlesen von hinten, weil den finde ich eigentlich ziemlich nett, um auch zu beschreiben, um was es geht. Um ehrlich zu sein, als Killer bin ich eine Niete. In der fernen Zukunft hat sich die Menschheit in der gesamten Galaxis ausgebreitet. Megakonzerne haben mit Hilfe von Robotern alles unter ihre Kontrolle gebracht. Einer dieser Killerbots wird einem Team von Wissenschaftlern als Security Unit zugeteilt und soll sie auf ihrer gefährlichen Mission beschützen. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt für den Bot, um ein Bewusstsein zu erlangen und über die eigene Rolle im Universum nachzudenken.
Okay, ist es denn jetzt, Frage Nummer 1, ist es denn jetzt wirklich ein Tagebuch?
Es ist nicht wirklich ein Tagebuch. Also man erlebt das ganze Buch aus Sicht dieses Killerbots. Und interessant ist, es ist ein sehr besonderer, also es ist eigentlich eine Security Unit. Eine Security Unit, auch kurz Sec Unit, ist quasi ein Security. Also jemand, der für...
Es ist ein Roboter, oder?
Es ist ein Roboter.
Weil ein Bot könnte ja jetzt auch einfach nur irgendwo im Internet.
Also es ist ein Roboter mit... Also sagen wir mal, auch menschlichen Komponenten. Also das heißt, der hat auch ein bisschen Fleisch und Zeug dran. Also der
Fleisch und Zeug dran?
Ja, also das ist in menschlicher Gestalt. Also der soll quasi in seiner Uniform auf Missionen mitgehen und die Leute beschützen. Und dieser Killerbot ist im Übrigen eine Frau, was ich auch sehr interessant fand.
Eine Killerbotin.
Und sie beschreibt halt alles aus ihrer Sicht. Und man kriegt halt schon am Anfang so den Eindruck, dass sie nicht so ganz normal ist. Und man erfährt so ein bisschen, dass sie wohl auf einer Mission, ich will nicht sagen total ausgerastet ist, aber da ist irgendwas passiert. Deswegen hat diese Firma sie aus diesem normalen Business rausgenommen und hat sie jetzt auf eine wissenschaftliche Mission ausgeliehen. Und dieser Killerbot, sie nennt sich selbst Killerbot oder halt Sec-Unit, freidrehende Sec-Unit, also
freidrehende
Sec-Unit, sie selbst.
Freidrehende Sec-Unit, finde ich auch gut.
Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also sie ist halt so schon von Anfang an sehr witzig, freigeistig und hat halt ihren, es gibt ein Chefmodul und dieses Chefmodul reguliert quasi ihr ganzes Handeln. Also macht die...
Das Chefmodul ist jetzt in ihr, oder?
Das Chefmodul ist ja in ihr. Okay. Das Chefmodul ist quasi wie so eine kleine Schranke, das ihr vorgibt, keine Ahnung. Die Priorität sind die menschlichen Wesen. Du musst die jetzt retten, dein Leben für die opfern, keine Ahnung. Das musst du zuerst machen. Also alles wie, du darfst jetzt nicht dahin gehen, du darfst sie nicht zurücklassen. Du musst nochmal rein, weil nicht alle gerettet sind und so weiter. Also das Chefmodul ist quasi, ich will jetzt nicht sagen der Code, es klingt jetzt gleich wieder so, als würde ich mich damit auskennen.
Aber es gibt ja diese 3 Regeln, an die sich Roboter, ich weiß gar nicht, wie die entworfen, die haben auch einen Namen. So, er darf keinen Menschen schädigen. Er muss alles zugunsten der Menschen tun, er darf dabei keinen Menschen schädigen und dann er muss alles für da tun, darf aber nicht gegen Regel 1 verstoßen. Da gibt es ja 3 Regeln, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, aber sowas ist es dann ja.
Sowas ist es und das Interessante ist, dass sie ihr Chefmodul gehackt hat, das gibt es quasi nicht mehr. Und jetzt kann sie frei entscheiden, was sie macht, sagt aber niemand, dass sie das gemacht hat. Also muss sie sich jetzt quasi so ein bisschen undercover als normale Sec-Unit verhalten.
Also sie sagt niemand, dass sie das gehackt hat. Nee. Okay, verstehe, ja.
Und die hat quasi alle Kompetenzen, nur noch viel mehr, weil sie kann ja jetzt frei entscheiden, was sie macht. Und was ich halt total lustig daran finde, ist, dass dieser Roboter quasi ganz viele menschliche Eigenschaften hat. Also was sie total gerne macht, ist Serien schauen. Die lädt sich die ganze Zeit Serien runter und lernt auch davon. Und das verändert sie. Also das heißt...
Was guckt sie?
Waldenlust oder so heißt ihre Lieblingsserie, die sie immer guckt. Und das ist halt immer so, die macht in diesem quasi Art Tagebuch, beschreibt sie halt so ihren Tagesablauf, wie sie jetzt auf Mission ist, wen sie beschützt, wo sie hingehen, welche Proben genommen werden und so weiter. Und dann immer so, ja, sie möchte jetzt wieder zurück quasi in den Raum, in die Kabine, um dann weitere Serien konsumieren zu können. Und das Interessante ist halt, dass sie sich so, sie hat einen Panzer, hat aber auch menschliche Körperteile, ist also so eine Art Hybrid, sage ich mal. Und dann hat sie halt ihre erste Menschengruppe, die sie da hat. So fängt es im Prinzip an, dass sie dann eine Gruppe Wissenschaftler begleitet und die sind aber... Und das ist das Lustige, sie könnte ja jetzt machen, was sie will, weil sie hat ihr Chefmodul gehackt. Aber irgendwie fühlt sie sich halt voll, also sie kann nicht Nein sagen, sie hat eine Sozialphobie, sie will trotzdem immer die Menschen beschützen und ist auch, was dann später rauskommt, ist total schüchtern. Sie will immer den Helm aufhaben, den quasi diesen Panzer anhaben, weil der sie nach außen schützt. Und die Menschen sagen aber dann auch zu ihr so, jetzt mach halt mal den Helm hoch, also wir wollen dir auch ins Gesicht gucken können. Und die Menschen behandeln sie eigentlich menschlicher als und sie will das gar nicht und sie fühlt sich auch unwohl. Sie will lieber im Frachtraum mitfliegen als oben mit den anderen und die wird aber immer mehr in diesen menschlichen Kosmos. Dadurch, dass sie immer mehr Serien sieht, wird sie immer menschlicher und stellt sich halt dann auch solche Fragen. Und aber in diesem, ich weiß jetzt nicht, welches Zeitalter das sein soll, also einer der Wissenschaftler ist auch ein augmentierter Mensch. Das heißt, die haben Schnittstellen, die sind so verbessert, dass die Dinge schneller auslesen können und so weiter. Ist auch einer in dieser Truppe drin. Und dann erfüllt sie halt diese erste Mission. Und das macht sie so großartig, dass dieses Forscherteam sagt, sie kaufen sie raus aus dieser Firma. Sie möchten, dass sie quasi ein Zuhause bei ihnen bekommt. Und dann kriegt sie aber so ein bisschen ein Problem, weil wenn sie freigekauft wird eigentlich, dann heißt es ja, dass sie bei irgendjemand im Besitz ist. Also, dass sie Wiedereigentum von jemand ist und nicht jetzt hier frei leben kann und vor allem nicht auf einem Planeten, wo alle mehr oder weniger gleichberechtigt sind, wo es ja voll langweilig für sie ist. Was willst du als Security Unit in so einem...
Wenn es nichts zu securen gibt.
Wenn es überhaupt nichts ja, zu tun gibt. Und ich sag mal, das ist so das erste Buch ist so, wo man die Gedanken von ihr kennenlernt, wo man sie so kennenlernt. Jetzt mal ein, zwei, drei Sätze.
Ja, bevor du vorliest, ich habe nämlich gerade nochmal nachgeguckt. Wir wollen ja hier auch keine Halbweisheiten verbreiten. Also, der russische Autor Isaac Asimov, der hat diese Regeln aufgestellt. Die drei Robotergesetze, die man verkürzt unter der Rangfolge folgendermaßen: Roboter dürfen keinen Menschen verletzen. Mhm. Roboter müssen den Befehlen des Menschen gehorchen, außer sie verstoßen damit gegen Regel 1. Und Roboter müssen sich selbst schützen, außer sie verstoßen damit gegen Regel 1 oder 2.
Ja, was aber hier ein bisschen außer Kraft gesetzt ist, weil sie ist ja ein Security-Roboter, sie soll ja diese wissenschaftlichen, also sie soll die Wissenschaftler beschützen, einmal quasi gegen andere, da gibt es auch noch irgendwie größere, wie hießen die denn nochmal, Combat-Bots, also nochmal größere Roboter, die vielleicht andere, die anders programmiert worden sind, gegen aber auch irgendwelche unbekannten Geschichten, also irgendwelche Tiere, bla bla bla, alles was halt auf dem Planeten, wo sie gerade abgesetzt worden sind, auftauchen kann. Und was ich ganz schön fand, war hier zum Thema Bildung, schreibt sie: Killerbots bekommen einfach keine anständigen Bildungsmodule, außer es geht ums Töten. Und selbst dann sind es nur Billigversionen. Also beschwert sich eigentlich immer über Equipment. Also dass halt so ein paar Sachen völliger Billo-Schrott sind, wo es vielleicht ganz nett gewesen wäre. Und lustig finde ich auch, sie liest auch. Also sie guckt Serien und liest, um sich dann quasi fortzubilden. Und dann mein Lieblingssatz ist eigentlich: Ich erinnere mich an jedes Wort, das je an mich gerichtet wurde. Das war gelogen. Wer will denn sowas? Das meiste davon lösche ich immer gleich aus dem permanenten Speicher. Und ungefähr so ist es halt immer geschrieben. Also sie ist echt witzig.
Okay, sie ist
echt
wirklich richtig witzig. Ja, finde ich gut.
Und jetzt vielleicht noch eins. Das hätte ich wahrscheinlich von Anfang an tun sollen. Aber wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, verkacke ich für einen furchterregenden Killerbot ganz schön viel. Also sie führt auch immer so Selbstgespräche und das finde ich eigentlich ganz schön, weil eben diese ganzen Fragestellungen vielleicht auch, was macht mich zu einem Menschen, was habe ich auch für Wünsche, was möchte ich verwirklichen oder wie möchte ich selbstbestimmt leben, ist ja durch diese Einladung, bleib bei uns auf dem Planeten, das wird voll langweilig für dich, aber du kannst hier quasi mit uns koexistieren und gibt jetzt keine Trennung zwischen, also die unterscheiden nicht, die sind eigentlich ganz liberal, sag ich mal, diese Menschen, die sie da eingeladen haben. Hm. Und da lernt sie halt so ein ganz neues Verhältnis, weil davor war sie halt eher immer im Kampfeinsatz und dann war sie halt plötzlich in diesem Security, ich beschütze ein Team, ich bin Teil dieses Teams, wie geht es? Und die erlebt dann halt auch so krasse Abenteuer. Also in Buch 1 kommt halt raus, sie hat irgendein Problem und man weiß nicht genau, was das ist. Und jetzt ist sie auf diesem Einsatz. Sie begleitet diesen Einsatz und da geht es um dieses vielleicht Meta-Setting, dass diese Wissenschaftler Proben nehmen und dann werden die angegriffen. Und es gibt natürlich, es geht immer, und das ist ja, glaube ich, das ist halt, sag ich mal, die Probleme, die wir hier haben oder den Background, den wir haben, ins Universum transferiert. Rohstoffe. Mhm. Also da werden halt Alien-Rohstoffe abgebaut. Das soll aber verschleiert werden und so weiter. Und das wird alles in die Geschichte eingebaut und ja, also wie gesagt, im ersten fragt sie sich halt, was habe ich falsch gemacht, dass ich auf dieser Mission gelandet bin, wird Teil dieses Teams. Super schöne Geschichte, weil sie halt echt witzig ist und weil das Buch auch wirklich ja, diese Perspektive einnimmt, aber mit so einem ganz menschlichen Background. Im Buch Nummer 2, warte mal, wie heißt FIFO nochmal?
FIFO.
Sie hackt dann FIFO.
Interstellare Fußballbund.
Ja, so, FIFO ist ein fieses Forschungsschiff.
Oh, ein fieses Forschungsschiff.
Und sie hackt dann dieses fiese Forschungsschiff, weil sie dann sie möchte dann halt nach ihrem ersten Abenteuer oder ihrer ersten Mission, möchte sie rausfinden, was ist denn da vorgefallen? Warum wurde ich irgendwie geresettet und so weiter? Und dann hackt sie dieses FIFO und das ist halt auch immer lustig, weil die kann sich überall einhacken. Die hackt sich auch in die Anzüge von ihren zu beschützenden Menschen und dann kriegt sie halt immer mit, was die für Einträge machen, mehr oder weniger auch, was die denken, wie die untereinander kommunizieren. Die kann dann halt auf so Körperwerte zurückgreifen, wenn jetzt halt einer einen schnellen Puls hat oder so, weiß dann halt auch, wann die lügen und so. Und das ist sehr witzig, weil die diese ganzen Informationen natürlich hat und verarbeitet und
aber ich finde es ja immer wieder spannend, das ist jetzt, also dein Roman oder dein Buch ist ja dann jetzt dieses so, was macht mich zum Menschen, ne? In diese Geschichte. Ja. Und bei mir geht es ja darum, was macht uns zur Menschheit? So, also diese, können wir zusammen gegen einen Feind von außen funktionieren? Klappt das, klappt es nicht? Was sind die Lösungen? Dass Science Fiction ja ganz oft auf so einer Metaebene genau solche Dinge verhandelt. Das finde ich ja total spannend.
Ja, und dann aber, wo du dann plötzlich immer denkst, so viele Probleme sind so menschlich. Also was macht mich zum Menschen?
Probleme.
Probleme, ja. Also dann ist halt dieser Roboter da und der hat dieses fiese Forschungsschiff gehackt und dieses fiese Forschungsschiff hilft ihr dann, sich zu verändern. Weil jeder würde ja sofort sehen, also sie muss ja dann diesen Panzer ablegen, damit sie dann auf einer anderen Station sich frei bewegen kann, nicht erkannt wird, weil SEC-Units haben integrierte Waffen in den Waffensystemen, in den Armen. Sprich, die geht durch irgendeine Schleuse durch, wird sofort erkannt. Oder in ihrem Bewegungsmuster, oder wie auch immer. Und dann hacken die beiden den Plan aus und quasi in Buch Nummer 2 kommt so ein bisschen raus, du kannst es nicht allein schaffen. Du brauchst natürlich Gefährten, Freunde, du brauchst einen Diskussionspartner. Also ganz klassisch, wenn man es jetzt mal so runtergebrochen sehen will. Aber ich fand es halt so witzig, weil dieses Forschungsschiff hat halt natürlich eine größere Rechnerkapazität. Dann geht es immer darum, ob der eine den anderen übernimmt. Also weißt du, der eine schmiedet einen Plan, die besprechen das dann und wenn es quasi eskaliert, ob man sich dann als System vom anderen übernehmen lässt oder nicht, kommst du dann zurück? Vertrauen ist da das große Ding und das ist eigentlich total lustig, weil das FIFO schlägt ihr dann vor, sie zu operieren. weil sie hat natürlich diesen Körperbau, sage ich mal, oder die Konstruktion einer SEC-Unit. Und das wird natürlich von jedem Scanner erkannt. Also verkürzen sie die Arme, damit die eine andere Körperbau, also quasi so Schönheits- oder Optimierungsgeschichten passieren. Und dann pflanzen sie ihr Haare ein, weil natürlich alle Roboter keine Haare haben. Das würde man sofort erkennen. Hm. Und dann dieses, was macht dich menschlich, machen Haare dich menschlich. Aber es ist halt so interessant. Und dann kommt halt auch dieser Aspekt raus, was halt der Unterschied zu einem eigentlichen Roboter ist oder wo sie sich immer fragt, warum sie halt, selbst wenn sie jetzt geresettet wird, warum hat sie denn Erinnerungen und so weiter? Die hat aber quasi nicht menschliche, aber sie hat halt organische Teile und diese organischen Teile, die erinnern sich halt. Und immer wenn sie verletzt wird, sie opfert sich dann auch mal für ihre Truppe und so und denkt dann halt, sie wäre weg, aber die bringen sie wieder in die medizinische Reparatureinheit und dann wird sie halt quasi wieder rebootet. Aber diese Erinnerungen, die bleiben dann über diese organischen Anteile, die sie dann doch hat.
Krass.
Ja, es ist auf jeden Fall
klingt so, als müsste ich es auch noch lesen.
Auf jeden Fall, weil es geht ja auch immer so diese Selbstbestimmtheit und dieses Freihandeln und wie du dich dann entscheidest oder dann doch nicht entscheidest. Und ich meine, wenn so ein Killerbot sagt, ja, ich kann nicht Nein sagen, also wenn die dann sagen, also selbst wenn er genau weiß, die Mission ist total manipuliert. Ich glaube, im Buch 3 gibt es so zwei Security-Menschen oder augmentierte Menschen, die sich um ein anderes Forschungsteam kümmern sollen. Und sagt sie so, ich habe ja schon mein Team, warum soll ich mich jetzt wieder um andere kümmern und so weiter. Und vor allem, warum soll ich mich, und dann immer diese Gedanken, du hörst ihr quasi beim Denken zu, wenn die anderen irgendwelche Fehler machen oder das falsch, und sie so, oh nein, so ungefähr, das ist doch eine Falle, du müsstest doch das und das zuerst machen, la la la, wo du aber auch nicht weißt, sind die anderen jetzt bestochen, verfolgen die einen eigenen Plan, also es hat so von allem was und ich fand's richtig, richtig gut.
Sehr schön, dann kann ich noch ergänzen, das find ich nämlich spannend, dass Liu Shijin anerkannt ist in China. Das hat mich gewundert. Also ich dachte jetzt, das wäre wahrscheinlich vielleicht ein Exil-Chinese, weil da halt ganz viele Sachen auch drin sind, wo man sich denkt so, wow, dass die das
systemkritisch, oder?
Ja, also nicht direkt natürlich, aber schon so ein bisschen. Und da dachte ich mir so, okay, das fand ich schon spannend, dass das halt ein anerkannter chinesischer Autor ist. Er gehört zu den drei großen Science-Fiction-Autoren in China. Und, was ich auch noch spoilern kann, es wird in der Zukunft anscheinend Kleidung geben, die deine Stimmung nach außen trägt, wenn du das willst. Oder die dafür sorgt, dass andere in bessere Stimmung kommen, weil sie deine Kleidung angucken und du da vielleicht Blümchen drauf hast oder Polarlichter.
Mhm.
Ja, gibt es demnächst. Hat aber den riesen Vorteil, dass sie sich deiner Körpergröße anpasst. Also du kaufst sie und dann slimmt
so
die.
So ein Schrinkschlauch oder wie heißen die? Schrumpfschlauch.
Ja, genau.
Schrinkschlauch.
Ja, das wird es in Zukunft geben. Und ein Riesenvorteil, also alle, die jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, ob sie sich wirklich in den Kryptoschlaf legen sollen. Wenn ihr das macht, ganz heißer Tipp, funktioniert, vorher noch Geld anlegen. Die Zinsen nach 100 Jahren sind super.
Ah, ich glaube, das ist der ultimative Tipp, den wir heute geben können.
Ja.
Weil da muss ich jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das machen soll oder nicht, aber heute Morgen habe ich noch einen kleinen Bericht in der Zeitung gelesen, wie Bots das Internet quasi, ich will nicht sagen verseuchen, aber ich fand das irgendwie ganz passend, weil...
Ah, der Artikel, ja, den habe ich auch gelesen, den fand ich auch sehr schön, habe ich auch einen Lieblingssatz.
Ja, willst du den vorlesen?
Nee, erst du. Also du wolltest doch aber irgendwas erzählen.
Also ich fand die Entschittification ziemlich gut.
Ja.
Wobei ich dachte, das wäre die Endverkackung, ja. Aber es ist eigentlich dieses, das Internet zu einem beschissenen Ort machen. Das fand ich eigentlich ziemlich krass. Also dadurch, dass man jetzt Bots, in dem Fall ohne Körper, sondern einfach wirkliche Bots im Internet, dass die Content generieren und dass diese, dass schon über 50%, bis zu 75% Bot generiert ist, also dass da ganz viel Schrott gepostet, geteilt, kommentiert und so weiter wird, was es immer schwieriger macht zu unterscheiden, das ist jetzt fake oder das ist jetzt wirklich. Auch so, dass jetzt Personen, die gar keine Personen sind, sondern Bots quasi Fame und Reichweite haben, um Artikel oder in Unterhaltungen, die sich dann einmischen, um dann irgendwie Product Placement zu machen. Also das fand ich alles einfach nur super, super gruselig und Das 2026, das war wahrscheinlich dein Lieblingssatz, nee, oder? Nee,
ist ja nicht, aber finde ich auch.
Das fand ich das Erschreckende, dass die KI 2026 quasi den ganzen menschlichen Input aufgebraucht hat und es dann nur noch von sich selbst lernen kann. Ja,
dass die KI, die Geschwindigkeit der KI so schön, dass wir mit dem Input liefern gar nicht mehr hinterherkommen. Und dass sie dann nur von sich selber lernt und dann sind wir bei ich nenne es mal die Spotifyisierung des Internets, nämlich dann wird es immer gleicher. Dann wird so ein, wie jetzt gerade in Musik ist passiert, dass halt die Musik immer gleicher wird, weil wenn du nicht das machst, was die machen, die oben sind, kommst du gar nicht nach oben. Und dann wird es, ja, dann haben wir wieder so ein Mid-Level, wo sich das dann einpegelt.
Also ich glaube, dass dieses Mittelmaß, mit dem man nichts falsch macht, wobei das Mittelmaß jetzt, wenn man das liest, dass 75% von Bots generiert ist und so viel Scheiße und man noch nicht mal weiß, ob es wirklich ist, dann ist dieses Mittelmaß wahrscheinlich nicht besonders sexy am Ende.
Wahrscheinlich nicht. Ich habe, also mein Lieblingssatz war, genau hier. Was passiert, wenn die Menschen jetzt auch noch mit Wucht bemerken, dass sie in ihrem digitalen Leben immer mehr fake ist? Fangen sie an, massenweise das Netz zu verlassen? Und jetzt kommt mein Lieblingssatz, während dort weiterhin Licht brennt, weil KI-Bots gegenseitig ihre Sachen leiten. Und ich glaube, darauf kannst du echt super hinausläufen. Kein Mensch geht mehr ins Internet irgendwie. Weil erlebt man ja auch so, finde ich, dass bei Facebook oder Twitter oder whatever, da posten sowieso immer nur dieselben 10 Leute. Und der Rest ist irgendwie wahrscheinlich fake.
Also der Artikel, für alle, die es interessiert, ich weiß jetzt nicht, ob man es so findet, vielleicht, das Internet ist kaputt aus der Zeit, fand ich mega spannend, weil, ja, also dieses Gefühl hat man schon, dass immer mehr Schrott, es geht darum, immer mehr Zeit dort zu verbringen und interessant fand ich auch, dass die Leute eigentlich 2023 weniger gepostet haben als noch 2023, aber dafür der Bot-Anteil halt viel höher ist.
Ja. Und was natürlich dazu führt, dass immer mehr Leute glauben, dass das, was sie da lesen, nicht mehr echt ist. Also der Vertrauensverlust ins Internet wird auch immer größer.
Ja.
Und das, er nannte das ja in dem Artikel die zweite große Vertrauenskrise, nachdem die erste war, das Internet macht alles besser und schöner.
Ja.
Wissen wir, hat nicht funktioniert. Es wird wahnsinnig viel Hass und schlag mich tot. Und das zweite ist, dass es informativ ist und dass es irgendwie einem Informationen gibt und man mehr weiß und auch das crasht gerade.
Ja, aber das Interessante finde ich ja eher dadurch, dass KI dieses Jahr so einen Push gekriegt hat. Ich weiß ja gar nicht, das Buch hier, wie alt es ist, aber ich will nicht sagen, kommt einem dann schon älter vor, aber diese total futuristischen Ideen, dass sich jetzt jemand einhackt und jetzt irgendwie die Überwachungsdrohnen übernimmt, ich glaube, das ist halt in der Zwischenzeit alles Realität.
Auch ein Satz noch von Elon Musk. Den hatten wir ja auch schon mal mit seiner Biografie bei uns im Podcast. Wir hatten Elon Musk in unserem Podcast. fand ich aber einen tollen Satz. Also wenn der das schon schreibt, der nun wirklich an die Technik glaubt wie kein anderer, muss man schon mal hinhören zumindest, weil der hat ja gesagt, the Internet died. Mit dem Gedanken, wenn man anständige Suchergebnisse in Suchmaschinen haben will, sollte man die auf die Zeit vor 2023 beschränken.
Das finde ich super gruselig.
Ja, weil da noch keine KI am Start war. Und Google und andere Suchmaschinen anscheinend nicht unbedingt den Informations- und Nützlichkeitsgehalt einer Seite ranken, sondern einfach ihren Aufbau.
Ich glaube, wir sollten unseren Aufbau ändern.
Wir sollten unseren kompletten Aufbau ändern, ja.
Wir fragen mal eine KI oder ein Killerbot, ob er uns eine neue Website bauen kann.
Oder Liu Xixing.
Ja.
Mr. Xin. Ob er uns noch irgendwie ein paar Tipps an die
Dann kriegen wir wahrscheinlich 1000 Unterseiten, wenn wir ihn fragen.
Der wird die nächsten 20 Jahre beschäftigt sein. Aber der Typ schreibt weiter. Der hat einen Output, das ist irgendwie.
Aber auch die Filme sind ja zu empfehlen. Wir haben ja auch Film geguckt.
Die bewiesen immer die wandernde Welt, wandernde Erde. Die wandernde Erde 2. Den ersten Teil haben wir, glaube ich, noch nicht geguckt, aber den zweiten, nee,
der war noch nicht frei.
Frisch rausgekommen. Grandios. Mit Weltraumfahrstuhl und allem, was das Herz eines Science-Fiction-Freunds
Also die Ideen von dem sind schon echt groß.
In diesem Sinne, auch in Zukunft werden wir euch wieder
galaktische Ideen.
Wahrscheinlich werden wir euch in der nächsten Folge von unserem doch sehr in die Hose gegangenen Sabbatical berichten.
Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit rumgeeiert, ob wir es machen sollen oder nicht.
Aber nachdem sich gestern die Versicherung bei uns gemeldet hat und wir einen Teil von uns
Kosten. Den teuersten Urlaub aller Zeiten.
Erstattet kriegen, haben wir beschlossen. Jetzt ist die Laune doch wieder so gut, dass wir darüber reden können.
Ja, außerdem ist es jetzt schon eine Weile her, weil ich fand es echt ein bisschen schwierig, als wir direkt zurückgekommen sind und jedem erklären, ja, wir wollten eigentlich länger weg, aber hat nicht
geklappt. Ja. Und wir haben dank dir ja Gott sei Dank einen Haufen ganz toller WhatsApps, die wir aufgenommen haben.
Ja, weil ich dachte, das wird die geilste Zeit ever. Ich spreche jetzt einfach mal irgendwie eben, wo wir hier beim Tagebuch eines Killerbots. Ja.
Also in der nächsten Folge eines Sabbatical-Reisenden. In dem Sinne, macht euch eine schöne Zeit, macht's gut, surft nicht so viel im Internet. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann empfehlt den Podcast einfach Freunden und Freundinnen weiter. Und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr die Bücher haben wollt, dann kauft sie über unsere Affiliate-Links. In diesem Sinne, macht's gut.
Eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Schuss vorm Buch.